Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt nämlich etwas zu feiern heute. Das Filmmagazin wird 2 Jahre alt. Am 22. Februar 2015. Damals gab es die erste Folge. Axel und Anne vor den Mikrofonen. Es ist viel passiert seitdem. Axel ist weg. Und unser Redaktionsmitglied Martin nahm seinen Posten ein. Als kleines Dankeschön für die letzten 2 Jahre haben wir ein besonderes Hörspiel produziert. In 2 Teilen erzählen wir euch die Geschichte, wie Martin sich der Rolle als Podcaster angenommen hat. Also, zur Feier des Tages, hier nun der erste Teil von Martins Aufstieg zum gefeierten Filmmagazin-Moderator. Anne und Martin stehen vor einer großen Holztür in einem alten, heruntergekommenen Gebäude. Er soll sich vorstellen. Vorstellen bei dem, der die Fäden in der Hand hält. Beim Morpheus des Filmmagazins, Lukas.
Lass mir dir einen Rat geben. Sei ehrlich, er weiß mehr, als du dir vorstellen kannst. Okay, lass uns reingehen.
Endlich. Willkommen, Martin. Wie du sicher schon vermutest, ich bin Lukas.
Es ist eine Ehre, dich zu treffen.
Nein, die Ehre ist auf meiner Seite. Bitte setz dich. Ich kann mir vorstellen, dass du dich ein bisschen wie Alice fühlst, die gerade in den Kaninchenbau geklettert ist.
Ja, so ähnlich.
Ich kann's in deinen Augen sehen. Du hast die Augen eines Podcasters, der akzeptiert, was er sieht, weil er erwartet, gleich wieder aufzuwachen. Ironischerweise ist das gar nicht so weit entfernt von der Wahrheit. Glaubst du an das Schicksal, Martin?
Nein.
Warum nicht?
Ich mag den Gedanken nicht, mein Leben nicht unter Kontrolle zu haben.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Lass mich dir sagen, warum du hier bist. Du bist hier, weil du etwas weißt. Was du weißt, kannst du aber nicht erklären. Aber du fühlst es. Du hast es dein ganzes Leben lang gefühlt. Irgendwas stimmt nicht mit der Welt. Du weißt nicht, was es ist, aber es ist da. Weißt du, worüber ich rede?
Schlechte Filme.
Möchtest du etwas darüber wissen? Schlechte Filme sind überall, sie umgeben uns, sogar jetzt in dieser Sekunde. Du kannst sie sehen, wenn du den Fernseher anschaltest und sogar, wenn du dich bei Netflix durchklickst. Du kannst sie sehen, wenn du bei Freunden einen Filmabend machst oder ins Kino gehst. Es sind die Filme, die gemacht werden, damit du von den guten Filmen ferngehalten wirst.
Welche guten Filme?
Filme, die gemacht werden, ohne dass sie viele Menschen zu Gesicht bekommen. Filme, die du in den meisten Multiplexen nicht sehen kannst. Unglücklicherweise kann man niemandem erklären, was gute Filme eigentlich sind. Du musst sie dir selbst anschauen. Das ist deine letzte Chance. Danach gibt es keinen Weg zurück. Nimmst du die blaue Pille, ist die ganze Sache vorbei. Du wachst in deinem Bett auf und schaust die Filme, die du sehen willst. Nimmst du aber die rote Pille, bleibst du im Wunderland und ich zeige dir, wie tief der Kaninchenbau noch ist.
Ich nehme die rote Pille.
Folge mir, wir gehen nach nebenan. Ilja, sind wir online?
So gut wie.
Die Zeit arbeitet fast immer gegen uns. Bitte setz dich, Martin.
Wir müssen dich verkabeln. Anne, hilf mir mal.
Musstest du das auch machen?
Wir alle.
Oh mein Gott, was passiert mit mir?
Hattest du jemals einen Traum, bei dem du dir so sicher warst, dass er echt ist? Was wäre, wenn du nicht mehr unterscheiden kannst, ob du träumst oder wach bist?
Es geht los.
Oh Gott, es ist so kalt.
Wir verlieren ihn.
Nein, werden wir nicht.
Ich hab ihn.
Das Filmmagazin. Mit dem Podcast Hinter die Kulissen.
Anne, weißt du, was ich mich schon immer gefragt habe?
Nein,
verrat's mir. Was wäre passiert, wenn Neo beide Pillen genommen hätte? Wäre er dann irgendwann nachts neben einem nackten Morpheus aufgewacht und er wüsste nicht, was passiert ist?
Wir werden es nie erfahren. Vielleicht wäre auch die Welt einfach in sich zusammengebrochen.
Ja.
Und explodiert.
Und wir hätten keine 3 famose Filme bekommen.
Nein.
Alles wäre schon am Anfang erledigt gewesen. Aber na gut. Vielleicht wird die Frage im nächsten Hörspiel beantwortet. Wer weiß, wer weiß. Aber wir begrüßen euch erstmal ganz herzlich zur 23. Folge des Filmmagazins.
Und wie im Hörspiel ja schon angeklungen ist, sind wir in dieser Folge, wie eigentlich in jeder Folge, auf der Suche nach guten Filmen.
Und hoffentlich haben wir sie gefunden. Aber ich denke, weil wir haben uns zum Thema genommen, weil jetzt auch Oscar-Saison ist, dass wir uns da wieder etwas in die Thematik reinsprechen und drüber sprechen. Und da war natürlich im letzten Jahr das Thema Whitewashing und ja die Besetzung von den Schauspielern großes Thema. Deswegen haben wir uns das mal genommen und uns da etwas näher mit beschäftigt, haben einen tollen, tollen Interviewgast.
Ganz genau. Wir haben mit Steven Gätchen gesprochen, der ja praktisch als Hollywood-Experte jedes Jahr am roten Teppich steht und über die Oscars berichtet. Auch ein großer Filmfan ist.
Absolut, also, ja, das ist echt, also sein Filmwissen, da kann man noch einiges lernen.
Ganz genau, also da haben wir schon mal ein Highlight im Interview für euch in dieser Sendung. Danach geht es natürlich auch weiter mit der fetzigen Vorschau. Da haben wir euch ein paar Filmempfehlungen und auch Nicht-Empfehlungen rausgesucht. Also was läuft im März an, was kann man gucken, was nicht.
Und als Abschluss natürlich unser Filmkränzchen, wo wir uns dann drei Filme ausgesucht haben, die thematisch dort auch hineinpassen. Frühstück bei Tiffany, Do the Right Thing und Aloha. Und da gucken wir mal, ob sie da die Auswahl von Darstellern oder wie sie diese Rassenthematik behandeln, ob sie das gut oder schlecht gemacht haben und wie wir es allgemein fanden.
Genau, also alles riesige Filmklassiker. Alle drei.
Alle drei auf jeden Fall.
Und wir fangen jetzt aber erstmal an. Das heißt, ihr hört jetzt hinter den Kulissen.
Das Filmmagazin wirft einen Blick hinter die Kulissen.
Februar ist Oscarsaison und damit wird auch die Frage beantwortet, wer alles am Ende den Goldjungen hochhalten darf. Im letzten Jahr war der große Aufreger noch die fehlenden Nominierungen von farbigen Schauspielern. Auch wenn dieses Jahr mit Denzel Washington, Viola Davis oder Naomi Harris auch schwarze Schauspieler nominiert sind, bleibt die Wahl von Schauspielern ja häufig ein Streitpunkt. Wir haben deswegen mal einen echten Hollywood-Experten eingeladen, der sich bestens mit der Branche und den Oscars auskennt. Moderator Steven Gätchen ist nämlich großer Filmfan und war schon bei vielen Oscar-Nächten dabei. Hallo Steven!
Moin! Hallo! Vielen Dank, das ist ja eine schöne Ankündigung als Hollywood-Experte. Freue mich, dass ihr mich so betitelt und so seht.
Das kommt ja daher, dass du ja häufig bei den Oscar-Nächten dabei warst und für ProSieben Interviews führst, am roten Teppich bist. Und das ist ja dieses Jahr wieder der Fall. Was musst du da jetzt noch so bis Sonntag vorbereiten? Wie sieht jetzt so dein Arbeitstag bis zur großen Nacht aus?
Also grundsätzlich ist es für mich immer ganz wichtig, natürlich nach den Nominierungen, die ja im Januar rausgekommen sind, mir dann alle Filme anzugucken, die Nominierte oder selbst nominiert worden sind. Einfach damit ich da in die Materie eintauche. Dann haben wir hier vor Ort immer so ein paar kleine Drehs noch im Vorwege für die Sendung, die dann auch am Montag danach noch laufen zum Thema Oscars. Jetzt übermorgen am Samstag haben wir Technikcheck. Das ist ganz wichtig, weil da natürlich so wahnsinnig viele Teams sind aus aller Herren Länder, dass wir auch ganz sicher sein können, dass die Leitungen stehen und dass das alles funktioniert. Das ist nämlich alle in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehen und hören können. Sonst macht es ja keinen Sinn, dass ich mich da hinstelle. Und dann schauen wir natürlich, was hier auch vor Ort alles passiert. Ne? Also jetzt, sag ich mal, in den Tagen vor dieser Verleihung, vor der 89. Oscar-Verleihung, gibt es natürlich ganz viele Nachrichten, wer ist wo Favorit und wer hat was in welchen Interviews gesagt. Und dann setze ich mich mit einem sehr geschätzten Kollegen von mir zusammen und dann gehen wir einfach mal alle Nominierten durch und überlegen uns zu jedem eine Frage, damit wir bestens vorbereitet sind, wenn es dann am Sonntag losgeht.
Ja, und es kommen ja auch immer wieder am roten Teppich ja andere Stars vorbei, die du auch mal, wenn es funktioniert, kurz zu einem Plausch einladen kannst. Musst du dich da auch noch speziell darauf vorbereiten, irgendwie, dass du auch weißt, was bei Leonardo DiCaprio irgendwie letztens abging, auch wenn er jetzt für keinen Film jetzt dieses Jahr nominiert ist?
Ja, klar. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und so, dass wenn man die Leute auf dem roten Teppich anspricht, dass du zumindest Nummer eins weißt, wer es ist, was sie gemacht haben. Bei Leonardo DiCaprio ist es jetzt ja nicht so schwer, weil er ja letztes Jahr dann endlich seinen Oscar bekommen hat für The Revenant. Aber dass man zumindest weiß, was für Projekte auch in der nächsten Zeit anliegen und ihr habt das ja eben gerade auch schon gesagt, es gibt natürlich ein paar Themen, die so alles, sag ich mal, nicht überschatten, aber alles auch zusammenfassen. Das ist natürlich zum einen die Diskussion aus dem letzten Jahr, Oscars so white, dann natürlich die politische Situation und es gibt noch ein weiteres Thema, das momentan auch aktuell sehr viel diskutiert wird und das ist Comedy, also Komödien bei den Oscars, dass die immer zu kurz kommen. Also man kann natürlich auch Leonardo DiCaprio mit seiner Filmerfahrung und mit dem, was er da alles in Hollywood auch macht, auch zu solchen Themen besonders befragen. Und das macht es dann am Ende ja auch erst richtig spannend.
Die Oscars werden ja jetzt natürlich auch als wichtigster Filmpreis der Welt bezeichnet. Du sprichst ja jetzt viel mit Schauspielern und Regisseuren. Ist das für die auch genauso wichtig wie die Rolle, die die Oscars an sich jetzt so in den Medien spielen? Also sehen sich die Stars da jetzt auch einen relativ großen persönlichen Druck aus, um das so als Karrieresprung diesen Preis zu haben wirklich?
Ja, das ist natürlich, also sagen ja viele, dass dein Wert im Prinzip, wenn du nominiert bist, was die Drehbücher angeht und vor allen Dingen natürlich auch dein Marktwert in der Bezahlung enorm steigt. Mit dem Oscar-Gewinn haben die meisten in Anführungszeichen ausgesorgt. Aber das ist ja auch immer ganz spannend, welche Entscheidungen die Leute nach dem Oscar-Gewinn dann fällen. Ne? Also ganz viele, ob das eine Halle Berry ist, die damals nach ihrem Gewinn direkt Catwoman gemacht hat, ein Blockbuster, der ja eine Totalkatastrophe gewesen ist. Also du bekommst dann natürlich ganz viel vorgesetzt und dann musst du dir schon strategisch überlegen, was sind die nächsten Schritte. Aber ansonsten ist das ein wahnsinnig karrierefördernder Preis und natürlich auch ist das so der Raketenantrieb für das, was da in Zukunft alles auf dich zurollt. Vor allen Dingen aber auch für junge Regisseure und Produzenten. Also wenn man sich jetzt mal den Damien Chazelle anguckt, der mit La La Land 14 Nominierungen hat, das ist ja gerade mal sein zweiter Langspielfilm nach Whiplash, der ja auch schon vor 2 Jahren für 4 Furore gesorgt hat, der muss ich keine Gedanken mehr machen. Ich habe komischerweise im Zuge einer Premiere, die ich vor 2 Wochen gemacht habe, von John Wick 2, die Presseagentin auch von dem Damien Chazelle getroffen und mit der ein bisschen geplaudert. Und sie meinte auch, der muss jetzt halt extrem aufpassen, dass er nicht in diesem Wust untergeht, ne? Weil der wird natürlich von allen Seiten beballert, von Produzenten, von Filmverleihern, von Schauspielern, die alle mit ihm unbedingt arbeiten wollen. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass vor allen Dingen die jungen Nachwuchsschauspieler, Schauspielerinnen, Regisseure und Produzenten vielleicht mal durchatmen, um sich auf das wieder zu fixieren, was sie an diesem Job so lieben und was sie perspektivisch auch machen wollen. Weil man kann natürlich auch schnell unter die Räder geraten. Ne? Also man fährt mit dem Fahrstuhl genauso schnell wieder nach unten, wie man mit dem nach oben gefahren ist. Also 2, 3 Flops hintereinander und schon bist du dann wieder erstmal raus aus den Gesprächen, welche Projekte jetzt ganz heiß sind. Also das ist immer so die Krux, ne? Es gibt immer 2 Seiten der Medaille und ich glaube, das müssen viele sich hier vor Ort auch immer vor Augen führen, dass sie da aufpassen, dass sie da nicht in diese Mühlen dieses Geschäfts geraten.
Ja, und so nicht ein Filmpreis, hast du ja auch schon angesprochen, dass es auch viele Diskussionen immer drüber gibt, auch wenn gerade hier Comedy gerade so ein Aspekt ist. Da gab es ja letztes Jahr diese große Diskussion Oscars So White. Und jetzt haben wir ja dieses Jahr nun mal wesentlich mehr schwarze Schauspieler, die nominiert sind. Glaubst du, das ist darauf eine Reaktion so ein bisschen? Oder ist es einfach natürlich einfach entstanden, weil nun mal mehr schwarze Schauspieler dieses Jahr schauspielerisch brilliert haben?
Also ich glaube, dass die Diskussion absolut angebracht gewesen ist, ne? Also vor einem Jahr, dass sie gesagt haben, Oscar so white. Die Frage ist halt immer, muss man eine Academy auf dieses Thema stoßen, damit sie im nächsten Jahr dann einfach ganz viele farbige Schauspieler auch nominieren? Wenn man sich jetzt mal die Leute anguckt, ne, ob das ein Denzel Washington ist, der einfach ja schon 2 Oscars gewonnen hat für Glory und für Training Day, der einfach sensationell ist und jetzt mit Fences wieder was Tolles hingelegt hat. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, und das haben sie jetzt ja auch im Zuge, weil Oscars So White hat ja auch ganz viel mit der Politik von Trump auch gerade zu tun. Ich glaube, das Wichtige ist, und das hat ja auch eine Meryl Streep bei den Golden Globes gesagt, es geht hier gar nicht um Hautfarbe oder Herkunftsland oder Alter oder, sag ich mal, auch Gender, ne? Also ob Frau oder Mann, das ist ja auch eine große Diskussion. Warum sind Frauen so viel schlechter bezahlt oder werden so viel schlechter bezahlt als ihre männlichen Counterparts? Das ist ja auch eine Diskussion, die Jennifer Lawrence vor ein paar Jahren schon angerissen hat. Es geht bei der Schauspielerei darum, Leute zu begeistern. Und das hat am Ende nichts damit zu tun, woher man kommt oder wie man aussieht, sondern man muss die Leute einfach emotional auch packen. Und ich finde es toll, dass so viele Schauspieler zu Recht auch nominiert sind. Aber ich würde diese Diskussion auch gar nicht darauf reduzieren, weil das ist dann irgendwie auch ungerecht. Weil es wirkt dann so im Nachhinein, letztes Jahr haben sich alle darüber beklagt, dass nur Weiße nominiert sind. Und dieses Jahr sind ja in allen Kategorien sehr viele Farbige. Also wenn man alleine die besten Nebendarstellerinnen sich anguckt, ne? Viola Davis, Naomi Harris, Octavia Spencer, neben Nicole Kidman und Michelle Williams, dann sieht man einfach, dass da ja unfassbar viel Qualität auch hintersteckt. Und darum geht's ja. Ne? Also ich glaube, die Diskussion an sich ist so absurd, dass man sie überhaupt führen muss. Aber es war wichtig, dass sie angeregt wurde und die Präsidentin der Academy einfach auch gemerkt hat, okay, wir müssen einfach aufpassen, wir müssen das Feld der Academy-Mitglieder, das sind ja über 6.000 Menschen, breiter streuen, diversifizieren, damit da einfach viel mehr davon reinkommt. Aber zu Recht sind die Darstellerinnen und Darsteller ja auch jetzt unter den Nominierten, weil die einfach wirklich tolle Sachen gemacht haben. Also wenn man sich einen Film wie Moonlight zum Beispiel anguckt, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ne? Das sind so drei Episoden im Leben eines schwarzen Jungen, der echt aus härtesten Verhältnissen kommt. Hat Barry Jenkins geschrieben, Newcomer, auch großartig umgesetzt. Und da sieht man einfach, am Ende setzt sich ja immer das durch, was die Leute begeistert. Und da hat, wie Meryl Streep auch gesagt hat, das hat nichts damit zu tun. Das ist ein Schmelztiegel, ne? Also weltweit ja, was da an Schauspielern, Schauspielerinnen, Produzenten, Regisseuren zusammenkommen.
Vorher bei Moonlight weiß ich noch, dass es auch ein paar so gibt, die sagen, es ist so typischer Oscar-Bait, weil es nun mal die ganzen Themen hat, die die Academy so sehr mag. Also es geht um einen schwarzen, schwulen Schauspieler, Jungen, der halt heranwächst und dort Probleme hat. Da ist ja auch immer wieder, dass dann Filme, die quasi so toll sind, eine tolle Geschichte erzählen, aber dann irgendwie unter Oscar-Bait gesagt wird, ja, die haben das nur gemacht, damit sie einen Oscar gewinnen.
Ja, das ist, ich finde, es gibt immer so viele Unkenrufe im Nachhinein, ne? Also, dass man sagt, ja, die haben den Film nur gedreht, damit sie einen Oscar bekommen. Es gibt so viele Filme, die gedreht wurden, weil die Leute gedacht haben, der kommt bei den Kritikern gut an und die sind völlig gefloppt und einfach durchgerutscht, ne? Also, natürlich gibt es so klassische Themen, die bei der Academy besonders gut ankommen, ne? Das ist, also wenn man sich jetzt Charlize Theron anguckt oder Halle Berry, die beide einen Oscar gewonnen haben, ne? Bildschöne Frauen, die sich hässlich gemacht haben und dann Situationen gezeigt haben, ne? Oder ob das, sag ich mal, auf einer wahren Begebenheit beruht, ob es ein Drama ist. Am Ende man kann es nicht steuern, ne? Also ich glaube, das wird jeder Filmregisseur und Produzent und Schauspieler und Schauspielerin auch immer sagen, den Plan zu haben, einen Film zu drehen, damit er den Oscar gewinnt, das funktioniert nie, ne? Weil dann gehst du einfach mit der falschen Prämisse rein. Es geht ja wieder darum, dass man eine gute Geschichte erzählt und das, so wie Moonlight umgesetzt wurde, es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Klar spielt das einfach in einem Milieu und vor allen Dingen vielleicht auch in der Geschichtsentwicklung dieses Jungen ist das etwas, was zu der Academy passt. Aber auch die Umsetzung ist toll. Ne? Ich nenne mal ein anderes Beispiel, Hell or High Water. Auch ein Wahnsinnsfilm mit Jeff Bridges und Chris Pine, der so völlig konträr dazu läuft. Dann gibt es so einen Film wie Lion, der auf einer wahren Geschichte beruht. Oder wenn man sich La La Land anguckt, ne? Also ein Musical ist ja ein absolutes Risiko. Das ist ja nicht unbedingt etwas, was die Academy sehr gut findet, sondern es gibt zwar Beispiele aus der Vergangenheit, aber das waren dann alles meistens Adaptionen von irgendwelchen Bühnenmusicals. Und das ist jetzt eine Geschichte, die sich Damien Chazelle ja selber ausgedacht hat, noch bevor er Whiplash geschrieben hat. Und erst nach dem Erfolg von Whiplash durfte er diesen Film machen. Aber ich glaube, es geht natürlich immer darum, dass die Academy, also alle Mitglieder wählen ja den besten Film gemeinsam. Die dürfen ja Vorschläge machen. Aber jede Branche darf ja nur in ihrer Branche wählen. Also das heißt, Schauspieler wählen Schauspieler, Regisseure wählen Regisseure. Und da geht es denen natürlich schon drum, wie haben die das umgesetzt? Ne? Haben die das richtig gemacht? Haben die repräsentieren sie unseren Job so, wie wir uns das vorstellen? Und da geht es natürlich schon darum, dass man künstlerisch da auch ganz weit vorne liegt. Aber es gibt auch Filme, die sind kommerziell extrem erfolgreich und passen vielleicht nicht so zur Academy, aber gewinnen dann trotzdem Oscars. Also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig dazu sagen, das haben die nur gemacht, um Oscar zu gewinnen, weil das kann man nicht. Ne? Also man kann nicht etwas machen, um Preis zu gewinnen, weil die Leidenschaft spricht einem dann jeder ab.
Um nochmal kurz zu diesem Oscars-So-White-Thema zurückzukommen, das Problem ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen, dass in dem Sinne ja dementsprechend auch erstmal Rollen für jetzt zum Beispiel farbige Schauspieler bereitgestellt werden müssen. Ne? Das ist ja auch das Thema Whitewashing durchaus ein Problem. Zum Beispiel Gods of Egypt, ja, der besetzt wurde mit Gerard Butler als Schotten, der dann den ägyptischen Gott spielt. Wie sieht man denn direkt in der Branche dieses Thema? Also ist es von Produzenten, dann werden die so gecastet, einfach um mehr Zuschauer in die Kinos zu locken? Ich kann mir auch nicht so direkt vorstellen, dass das jetzt aus einem üblen Hintergedanken oder so gecastet wird. Das möchte ich jetzt zumindest niemand unterstellen.
Ja, also ich meine, Gods of Egypt ist jetzt natürlich ein interessantes Beispiel, weil der Film ja eine Vollkatastrophe ist, wenn man sich den mal angeguckt hat, auch mit Nikolai Coster-Waldau. Der passt da nix, ne? Also weder die Geschichte noch die Special Effects. Ja, man muss da am Ende immer sehen, aber das ist, glaube ich, eine weltweite Diskussion, ne? Also das ist ja auch genauso in Deutschland. Also wenn man sich mal die Filme anguckt, die ins Kino kommen, Wotan Wilke Möhring, Jürgen Vogel, Moritz bleibt treu, dann Matthias Schweighöfer, Till Schweiger, oder Jan-Josef Liefers, wenn man sich mal anguckt, wer da alles arbeitet, das ist die Creme de la Creme der Schauspieler. Klar, wäre es cool, wenn man auch mal Nachwuchsschauspielern die Chance gibt. Und ich finde, das ist eigentlich auch die Aufgabe von Filmemachern, ne? Also man sieht ja auch, wie viel Talent da steckt, ob das in Deutschland ist oder in Amerika. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Geschäft für die Filmverleiher, ne? Das ist dann auch wieder diese klassische Diskussion, die vor ein paar Jahren auch Steven Spielberg und George Lucas angestoßen haben, die gesagt haben, den klassischen Blockbuster wird es in 5 Jahren nicht mehr geben, weil die Kosten dessen, was er an Produktionskosten mit sich bringt, gar nicht mehr den Kinokassen gerecht wird. Ne? Also wenn ein Film mit Special Effects $250 Millionen kostet und dann noch mit Marketing, man sagt immer, ein Viertel der Produktionskosten ist dann nochmal Marketing, also reden wir von über $300 Millionen, die so eine Produktion kostet, dann, das heißt, er muss ja erstmal $320 Millionen einspielen, um in irgendeiner Art und Weise dann auch wieder gewinnträchtig zu sein. Und da hat man in der Vergangenheit halt immer gedacht, okay, wir setzen einfach große Stars auf das Vehikel, weil wenn Brad Pitt, Tom Cruise, Angelina Jolie, eine Emma Stone auf dem Plakat prangen, dann gehen da einfach schon mal 50% mehr Leute rein oder ein Ryan Gosling. Das funktioniert ja auch nicht mehr so, ne? Also das ist ja das Schöne, dass der Kinozuschauer ja auch gerne begeistert werden möchte, ne? Also die Geschichte muss ja am Ende stimmen. Also es gibt so viele Blockbuster, auch aus dem letzten Jahr, Batman vs. Superman zum Beispiel, Dawn of Justice. Also da sagt man grundsätzlich, ey, zwei Superhelden prallen aufeinander, gigantische Geschichte, guck ich mal an. Der war leider inhaltlich einfach eine Vollkatastrophe, hat trotzdem aber wieder Geld eingespielt. Also ich habe Sympathien für das, was da ein Produzent macht, dass er sagt, ich will natürlich, dass dieser Film refinanziert werden kann. Auf der anderen Seite sollte man das auch nutzen, neuen Talenten einfach die Möglichkeit zu geben, auch da Platz zu schaffen. Und das hält sich mittlerweile noch ganz gut die Waage, dass dann solche Sachen dabei sind wie Gods of Egypt mit Gerard Butler. Das liegt ja immer daran, ne? Also ich meine, es kann nicht jeder Film Hit sein. Bei dem hätte ich jetzt im Vorwege schon gesagt, überlegt euch mal ganz genau, was ihr da macht. Aber guckt euch mal den Rest des Jahres an, ne? Also zum Beispiel der Mai, da kommt Alien Covenant raus, ne? Dann kommt Baywatch raus, dann kommt Pirates of the Caribbean raus. Vorher gibt's noch Fast and the Furious 8. Also es gibt so viele Filme, die, sag ich mal, entweder eine Fortsetzung sind oder ein Reboot oder ein Prequel oder was weiß ich, was es da alles gibt. Also man versucht da natürlich sicher zu gehen, aber dafür sind die Oscars dann eben auch wieder so schön. Ne? Also wenn man sich mal alle nominierten Filme anguckt, Lion basiert auf einer wahren Geschichte, relativ klein, spielt aber eine Menge Geld ein. La La Land ist ein Original. Dann zum Beispiel Hidden Figures, eine tolle Geschichte, da hat auch keiner dran geglaubt. Manchester by the Sea wird reingetragen von großartigen Schauspielern und Casey Affleck ist jetzt auch nicht der Monstername oder eine Michelle Williams. Also ich finde, solange es alles gibt, ne, die ganze Bandbreite von großen Blockbustern bis hin zum kleinen Arthouse-Film, bin ich total happy. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man die richtigen Leute für die richtige Rolle castet. Ne? Und Arnold Schwarzenegger in einem Drama zu sehen, fällt, glaube ich, jedem schwer.
Obwohl es da, glaube ich, jetzt sogar aktuell gibt es ja bald demnächst einen, wo irgendwie ein Vater einer Familie spielt, die halt einen Flugzeugabsturz hat. Und das wirkt auch schon genau, so, als ob er da einen Oscar so ein bisschen im Gesicht gerne hätte. So wie Sylvester Stallone, der ja auch mit Creed ja eine Oscar-Nominierung bekommen hat und dann versucht hier mit solchen Dramen.
Ja, obwohl ich weiß gar nicht, ob Arnold Schwarzenegger da gesagt hat, ich will unbedingt einen Oscar gewinnen. Ich glaube eher, dass er vielleicht mal was Neues ausprobieren wollte und das finde ich auch gut, dass er das macht, dass er sich da nicht nur auf seine Action reduzieren lässt. In Sylvester Stallone hat einen Oscar gewonnen, weil er das Drehbuch für Rocky geschrieben hat. Die Verbindung mit der Figur ist natürlich viel, viel größer. Ne? Dass er dann bei Creed so durchstartet, und da hat er das ja auch toll gemacht. Das habe ich ihm gegönnt. Aber das ist dann wieder das Zeichen dafür, dass die dann sowas schätzen. Ne? Aus Nostalgie oder aus Sympathie ist dann ja egal. Aber ich finde, das war ja ein Zeichen dafür, dass die Academy-Mitglieder auch gesehen haben, ey, einer von uns, ne, Sylvester Stallone, der ja nun auch eine Menge spannender Filme gemacht hat und einige, die nicht so gut funktioniert haben, in so einer Rolle zu sehen, das fand ich cool. Und das schätze ich dann eben so dran, dass dieser Mix entsteht.
Vielen Dank, Steven, für das Gespräch. Wer jetzt Bock hat, mehr über Steven und seine Filmleidenschaft zu erfahren, der kann bei Gätchens großes Kino einschalten. In der monatlichen Sendung im ZDF gibt es aktuelle Filmberichterstattungen und Interviews mit den ganz großen Stars.
Die fetzige Vorschau.
Es ist Wochenende. Ihr sucht nach einer Beschäftigung, wollt ins Kino gehen, aber ihr wisst nicht, wohin. Welche Filme sind gut, welche schlecht, was sind die Tipps, was sind die Antitipps? Dafür sind jetzt wir da. Wir sind in der fetzigen Vorschau. Und anders als beim letzten Mal haben wir es etwas gegliedert, haben diesmal einen Mainstream-Tipp, das heißt einen großen Blockbuster, der sich lohnt. Und einen Geheimtipp, der vielleicht nur in etwas kleineren Kinos läuft, aber der sich auf jeden Fall lohnt. Und ein Antitipp, den man vielleicht eher lassen sollte, wenn dann nur, wenn man wirklich ganz, ganz großer Fan von einer gewissen Thematik ist.
Und damit steige ich gleich mit dem großen Mainstream-Tipp ein. Und der ist bei uns diesen Monat Logan, startet am 23. März, ist der letzte Wolverine-Film, also wir nehmen sozusagen Abschied von Hugh Jackman als Wolverine, sagen wir es mal so. Also ob es der allerletzte Wolverine-Film ist, kann man
das natürlich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig, genau. Weil Hugh Jackman ja die Ära Comic-Verfilmungen mitgeprägt hat. Damals 2000, noch ganz unbekannter Schauspieler, hat am ersten X-Men mitgespielt und hat jetzt seinen letzten Auftritt. Und in der Story geht es dann halt auch ein bisschen darum, dass jetzt alle Mutanten ausgestorben sind, mehr oder weniger, dass es nur noch ganz, ganz wenige gibt. Und dass Wolverine, oder Logan besser gesagt, an der Grenze zu Mexiko lebt und eigentlich ein einsamer Mensch geworden ist, nicht wirklich mehr Kontakt zur Außenwelt hat, aber sich dann es doch noch einen Auftrag gibt und er muss sich um ein kleines Mädchen kümmern. Und das wird irgendwie von Bösewichten gejagt und es geht dann auch irgendwie auch ein bisschen um seine Vergangenheit. Ja, und er muss halt dieses Mädchen beschützen. Und dann wird man halt im Laufe der Story wahrscheinlich Abschied nehmen von Wolverine.
Ja, die Kritikerstimmen sind alle sehr positiv. Das heißt, man darf also gespannt sein. Ordentliche Gewaltszenen sind auf jeden Fall drin.
Aufgrund von Deadpool, des Erfolgs von Deadpool, der fast 800 Millionen Euro oder Dollar eingespielt hat, darf es jetzt auch etwas blutiger zur Sache gehen. Und die Kritiken sind, wie gesagt, sehr, sehr positiv. Also da gibt es schon einige, die gesagt haben, einer der besten Comic-Verfilmungen, gerade weil es auch so einen Western-Style hat und sehr, sehr melancholisch ist. Und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung für alle Comic-Fans und auch welche, die gesagt haben, die ganzen Marvel-Filme sind mir alle zu ähnlich. Da bekommt man hier wahrscheinlich einen, der wirklich mal eine andere Tonalität anspricht.
Und damit kommen wir zum Geheimtipp, denn der ist bei uns passend zur Oscar-Sendung. Moonlight startet am 9. März, also schon Anfang des Monats, ist ein ganz heißer Oscar-Favorit in einigen Kategorien nominiert. Ich tippe auch, dass er zum Beispiel unter anderem den besten Film abräumen.
Ist auf jeden Fall auch mein Tipp für bester Film. Das haben so die letzten zwei Jahre gezeigt, dass die Academy gerade den besten Film gerade so auszeichnet, wenn es so eine schwere Thematik hat. Und das ist bei Moonlight, wie gesagt, das Leben eines schwarzen, schwulen Jungen aus Miami, der dort große Probleme mit seinem Leben hat. Und es wird, wie gesagt, in drei Kapiteln dargestellt. Also einmal als Junge, als Jugendlicher und als Erwachsener. Und dort sieht man halt in sehr poetischen Bildern sein Leben. Und das ist wirklich auch ein sehr eigenwilliges Drama, fand ich. Also wir konnten ihn schon vorab sehen und hat uns auch sehr gut gefallen.
Ja, und als Audiomenschen kann man auch sagen, ein sehr interessanter Umgang so mit Ton.
Mit Ton, ja, auf jeden Fall. Die Musik ist auch sehr, 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 sehr eigen. Ist auch nominiert für bester Soundtrack. Und das passt halt zu der ganzen Poesie, die der Film teilweise hat. Auch diese sehr, sehr Beethoven-mäßige Musik fand ich teilweise.
Ja, und da habt ihr jetzt zwei Filme gehört, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Kommen wir also zum Antitipp. Mm. Wir haben alle 90er-Kinder haben lange drauf gewartet. Ja. Es ist soweit. Power Rangers.
Endlich, sie kehren zurück, die Leute im Spandex-Anzug. Diesmal ist es leider kein Spandex-Anzug, sondern ich glaube, diesmal ist es mit einer Art Metall oder Alien-Artefakte sind es diesmal. Sie haben es etwas modernisiert. Die Anzüge sehen nicht mehr ganz so billig aus. Aber zumindest was der Trailer jetzt vermuten lässt, auf den wir diesen Antitipp gebildet haben, dass es doch eher sehr, sehr seichte Kost wird. Der startet am 23. März und es geht halt, wie gesagt, um fünf Teenager, die ein altes Artefakt entdecken und dort eine böse Macht erwecken und dann aber deswegen auch Superkräfte bekommen und halt zu den Power Rangers werden.
Genau, Nebendarsteller sind tatsächlich auch ganz schön große Namen mit Elizabeth Banks als Bösewichtin und Bryan Cranston als alter Lehrmeister. Also da sind tatsächlich auch große Namen dabei.
Ja, und Bryan Cranston ist auch ein bisschen mit der Serie verbunden, kann man sagen. Denn der hat in der 90er-Jahre-Serie auch zwei Bösewichte gesprochen. Und der erste blaue Power Ranger, Billy Cranston, ist halt nach ihm benannt. Also deswegen ist er vielleicht für alle Bryan Cranston-Fans, vielleicht ist es da vielleicht noch eine Sichtung wert. Aber ich glaube, den könnte man sich sparen. Also es sieht wirklich nicht gut aus.
Eine trashige Nummer.
Es wird sehr trashig. Die Frage ist, ob es unterhaltsam gut wird oder unterhaltsam B-Movie-mäßig wird oder ob es einfach nur langweilig.
Das ist also unsere Auswahl für den März. Falls ihr die dann angeschaut habt, könnt ihr uns ja Antwort geben.
Ob wir richtig gelegen haben oder ja. Ob Power Rangers doch der beste Sommer-Blockbuster des Jahres geworden ist. Das kann natürlich sein.
Vielleicht geht dann die Filmgeschichte.
Vielleicht.
Wir werden es sehen. Und damit kommen wir zum Filmkränzchen.
Tratsch und Klatsch und Klatsch und Tratsch. Hier ist das Filmmagazin mit dem Filmkränzchen.
Wir haben uns Verstärkung ins Studio geholt. Wir haben, Ilja stand schon die ganze Zeit traurig vor der Tür und jetzt haben wir uns erbarmt und ihn reingelassen. Hallo Ilja.
Guten Tag.
Und damit sind wir mitten im Filmkränzchen und wir fangen natürlich, wie wir das immer gerne machen, weil wir super organisiert sind, das chronologisch an.
Ja, das ist echt schlau, um chronologisch ersten Film anzufangen.
Krass, ich glaube, das hat noch niemand gemacht.
Nee, glaube ich auch nicht. Das ist einfach von der Logik her einfach und deswegen sind wir auch der beste Filmpodcast der Welt.
Genau, weil wir unschlagbar sind.
Da wir überlegen da halt.
Und aller Zeiten.
An aller Zeiten.
Schon Jesus vielmals. Wusste damals, Vers 17,
mögest du,
Buchstabe 8, mögest du den Filmmagazin vom Campus Radio Dresden hören.
Richtig, und deswegen fangen wir jetzt auch an mit dem 1961 erschienenen Frühstück bei Tiffany. Ein sehr, sehr berühmter Film. Auch wenn ihn wahrscheinlich nicht viele gesehen haben, aber ein, zwei Bilder daraus, wie zum Beispiel die Hauptdarstellerin ihre Zigarette in dieser Halterung hält. Das ist wahrscheinlich ein Poster, was irgendwie in jeder zweiten Küche hängt.
Ja, in diesem Kleid halt.
In diesem Kleid. Das
Haare
ist
und Kleid.
Absolut ein Klassiker.
Einer der Songs soll irgendwie auch relativ bekannt sein, hatte ich so beim Recherchieren gelesen.
Na, Moon River, der zum Schluss läuft, ja.
Kam mir jetzt irgendwie nicht so bekannt vor.
Da hat es auch bei mir nichts geklingelt, ja.
Okay, gut.
Das ist vielleicht so eine Mädchensache.
Es ist auf jeden Fall Mädchensache. Aber ich glaube, der ist auch in vielen Filmen schon benutzt worden. Nicht nur in Mädchenfilmen. Okay, lassen wir das. Ilja, findest du etwa, dass es ein Mädchenfilm ist?
Das ist eine ganz andere Thematik. Wir wollen ja hier über Whitewashing reden, habe ich gehört.
Ja, unter anderem.
Und bei dem Film ist halt eine Figur, die eigentlich überhaupt nicht reinpasst und eigentlich dort nichts verloren hat. Und wie hieß der? Mr. Yuniyoshi.
Ja, Mr. Yuniyoshi. Ja. Wohnt im Haus mit Holly Golightly und ist der wütende...
Der wütende Nachbar.
Asiat. hat jetzt auch keine tragende Hauptrolle im Film, ist aber durchaus über die Jahre jetzt sehr stark kritisiert worden, weil es eben eine sehr karikierte Darstellung ist.
Also er ist ein klassisches Comic Relief, also der nur für die Gags zuständig ist und jedes Mal, wenn er auftritt, soll er halt einen Lacher bringen. Deswegen hat der Regisseur das auch so, sich diese Figur mit ausgedacht und ihn in den Film gebracht, weil er halt ein bisschen Komik reinbringen sollte. Aber das ist aus heutiger Sicht und ich glaube auch damals hat man sich schon gedacht, das ist vielleicht, also die Zahnprothese ist vielleicht ein bisschen zu viel und die Sprechweise und dass er halt immer irgendwie schreit und dieser Akzent, der einfach selbst jemand, der Asiaten oder Japaner parodieren würde, würde sagen, das wäre ein bisschen zu viel.
Mrs. Goraki, das ist so dieses typisch Klischeehafte, ne, was er dann bedient. Amüsant ist es irgendwie, weiß ich nicht, ob das vielleicht so in den 60er Jahren
ist. Irgendeiner Faszination ist es halt irgendwie ein bisschen lustig zu sehen, dass das jemand gedacht hat, dass das eine gute Idee ist, sich diese Figur auszudenken und in den Film zu bringen.
Ja, aber Ilja, hattest du nicht im Vorgespräch erwähnt, dass das auch damals schon eher von den meisten kritisch gesehen wurde, aber keiner dem Regisseur widersprechen wollte.
Genau, das hat mich in so die Situation von George Lucas erinnert, der auch dann Episode 1 bis 3 drehen konnte und hatte dann so einen Status, wo keiner widersprochen hatte. Und Regie hat hier Blake Edwards geführt und der war so der Meister für Komödien damals. Und das war eine Idee von ihm. War das ein Japaner?
Ja, ein Japaner, ja.
Japaner. Einzuführen quasi als Comic Relief, wie du sagtest.
Genau.
Und dass man halt was Witziges dran hat, obwohl es halt die Figur keinen wirklichen Sinn für die Geschichte hat.
Kein Mehrwert,
und ja. Keiner hat ihm widersprochen. Also und das hat mich so an George Lucas erinnert. So, aha, wir machen jetzt, das ist ganz toll, deine Idee. Wir machen das so. Das, du kannst ihm einfach irgendwie nichts gegenhalten. Und ja, im Nachhinein wurde sich dann ja also quasi dafür entschuldigt, aber im Nachhinein kann man viel tun.
Ja, kann man viel. Man kann jetzt noch ein bisschen drüber lachen halt, dass das mal jemand wirklich als jetzt eine gute Idee empfand. Aber gut, wie können wir ein bisschen zum Allgemeinen, zum Film ein bisschen kommen. Jetzt abgesehen von dieser Rolle geht es ja, wie gesagt, um Audrey Hepburn oder ihre Rolle als Golightly, war das so der Nachname? Und sie ist halt ein Partygirl. Feiert jeden Tag eigentlich, schläft bis nachmittags.
Partygirl ist gerade nett ausgedrückt, das ist ja eigentlich eine Prostituierte.
Es ist eine Edelprostituierte, ist sie auch noch, ja, könnte man sagen, weil sie auch Geld nimmt von Männern und sich so ihre Wohnung und ihr ausschweifenden Lebensstil finanziert damit. Und ja, auch teilweise halt Gangster besucht im Knast, weil sie davon auch Geld bekommt und das ganz nett findet. Sie ist auch sehr naiv, kann man sagen.
Wirkt alles total, also die Fassade wirkt gut, die ist einfach nur so ein bisschen crazy und lebt ihr Leben vor sich hin, hat teure Sachen und feiert schöne Partys und das Leben ist schön.
Ach, wieso nicht einfach mal einen Mann um den Hals werfen, Geld kriegen.
Ist super, oder?
Bei Tiffany's Frühstücken, so wie
der. Ja, spricht er aus Erfahrung, wie ihr hört, der macht es auch so.
Ich bin
Edelprostituierter. Ein Callboy.
Als studentische Hilfskraft
bei älteren Damen. Aber dann kommt natürlich noch eine neue Figur ins Spiel, die ihr Leben etwas auf den Kopf stellt. Fred, wie sie ihn nennt, weil sie ihn an so an ihren Bruder
von
erinnert.
Fred Carpet?
Wer weiß.
Mysteriös.
Genau, und dieser neue Nachbar, der bei ihr einzieht, der ist Schriftsteller und nimmt auch Geld für gewisse körperliche Dienste. Und arbeitet aber auch an seinem neuen Buch und dann lernen die sich beide so kennen und es geht dann so ein bisschen um die Geschichte und ob sie zueinander finden.
Mhm. Weil er erinnert sie an ihren Bruder.
Ja, genau, und deswegen nennt sie ihn noch Fred, obwohl er eigentlich Paul heißt. Genau. Aber können wir mal zu kommen, ob das ist ja an sich eine Romantic Comedy, wie man sie auch schon kennt. Es gibt auch viele, viele Vertreter dieses Genres. Hat es euch denn Spaß gemacht, den zu sehen? Funktioniert er als Romantic Comedy?
Also für mich hat das schon funktioniert. Bei mir ist es schon eine ganze Weile her, dass ich den geguckt habe, muss ich dazu sagen. Also die Erinnerung daran ist jetzt nicht so frisch wie bei euch wahrscheinlich. Aber es ist halt so diese sehr klassische Anfang 60er Jahre Hollywood-Ästhetik. Das macht das eben auf so einer nostalgischen Ebene halt
auch von
schön,
den Schauspielern so typisch besetzt. Also es ist kein Whitewashing, aber es ist halt, alle sind weiß in dieser Welt. Es gibt halt keinen Schwarzen, der dort auch reich ist oder keinen Asiaten. Es gibt einfach nur den einen Asiaten, der einfach nur blöd quasi ist und irgendwie sich nur aufregt. Und die Welt sieht so einfach heil aus und alle sind reich und toll und gut aussehen. Ja. Und das ist so typisch klischeehafte 60er-Jahre-Komödie, aber es ist ein Klassiker. Es macht schon Spaß, ihn, also einmal gesehen muss man ihn.
Aber ich finde es faszinierend, wie viel, also wie viel Alkohol dort getrunken wird.
Das stimmt.
In diesem Film, also die feiern ja immer wieder ausschweifende Partys und da wird einfach hemmungslos und da gesoffen.
Ist wie in der Serie Mad Men, also das ist auch so bei jeder Gelegenheit. Du hast irgendein Meeting, einfach mal einen Gin trocken ins Glas rein, 30.000 Zigaretten hinterher knallen, ach, die Lunge verträgt's. Also ist schon super witzig, also das Bild ist schon, glaube ich, echt, was da so gezeichnet wird.
Obwohl man ja auch schon sagen muss, dass auch in der Handlung des Films dieses schöne Bild ja doch bröckelt. Ne? Also da versteckt sich ja hinter diesem schönen Schein von Holly Golightly steckt ja auch ein sehr schwieriges Schicksal. Schon ganz jung verheiratet worden, kommt eigentlich vom Land und ja mit einem wesentlich älteren Mann, einem Witwer. Und ist da aus diesem Verhältnis hat sich dann halt losgerissen, ist halt abgehauen.
Und jetzt ist er quasi auch immer auf der Suche nach dem reichsten Mann Amerikas oder einer der reichsten Männer Amerikas, damit sie ausgesorgt hat.
Ja, was man deswegen, als Frau halt so verzieht.
Deswegen kriegt man irgendwie während des Films irgendwie 2, 3, 4 verschiedene Männer, kriegt sie an der Seite, die irgendwie einer reicher ist als der andere.
Was will man mehr?
Was will man mehr, ja. Und es ist dann sicherlich, was dann der Film so ein bisschen diese Figur dann auseinander nimmt, dass sie da sich dann irgendwie in eine Sackgasse manövriert hat und eigentlich so gar nicht glücklich sein kann mit diesem Art Leben. ich finde es dann auch sehr, also diese, an deinen, diese Schauspielern, das ist halt sehr 60er-Jahres-Stil. Mhm. Das würde heute so keiner mehr machen, die Dialoge, und irgendwie sofort beim ersten oder zweiten Treffen mit den Nachbarn, die dann kennenlernt, sofort liegen sie irgendwie im Bett zusammen und machen irgendwelche bedeutungsschwangeren Dialoge, die so halten. Das ist, wirkt halt nicht mehr ganz so natürlich, wie vielleicht heute so eine Romantic Comedy funktioniert, also die guten. Aber es ist irgendwie halt doch faszinierend zu sehen, so diesen 60er-Jahres-Stil.
Das gehört mir zu den Besten, da wurde auch dann mehrfach mit Oscars ausgezeichnet.
Ja, und auch nominiert war auch die Audrey Hepburn. Und die finde ich auch wirklich noch toll, weil die ist einfach eine mega charmante Frau. Und die bringt das wirklich perfekt rüber, dieses Party-Girl.
Das stimmt.
Das ist echt, allein deswegen kann man ihn sich heute noch
Marilyn mal Monroe sollte erst, glaube ich, die Rolle bekommen, aber ihr Agent da hat das quasi für sie abgelehnt, damit sie halt nicht dieses Typecasting abbekommt, dass sie dann eine Prostituierte ist. Uiuiui,
ganz schlimm. Der Film ist ja sogar noch ab 16 hier in Deutschland, was ein bisschen komisch ist, weil immer an sich noch? Ja, also immer noch, ja, steht zumindest so im Internet.
Falls ihr ins Kino geht, guckt euch vorher Breakfast at Tiffany's an und dann Logan. Beides ab 16,
das ist bestimmt richtig geil, das Kontrastprogramm. Genau, was die Entwicklung gebracht hat, was heutzutage geht.
Wir sind verroht jetzt.
Ja.
Naja, also Frühstück bei Tiffany's funktioniert wahrscheinlich eher mehr auf dieser nostalgischen Ebene. Also es ist halt schön anzuschauen. Und naja, wie überschleimig und romantisch, aber trotzdem ein bisschen schön diese Kussszene dann, mit wo halt dann Moon River spielt. Ja, ich weiß, und, ihr kennt das Lied nicht, aber...
Und es regnet natürlich, es muss genau, am Ende muss regnen und damit dann die große Auflösung. Es ist natürlich arg kitschig, aber es ist nicht ganz drüber so, dass man sich irgendwie... dass man sich ein bisschen wegbewegt oder so. Es ist schon noch gut getroffen, den Ton. Und deswegen glaube ich, den kann man sich heute auf jeden Fall noch angucken, wenn man ein bisschen Fable für sowas hat und auch Kitsch nicht abgeneigt ist.
Vielleicht zum Ende noch ein ganz kleiner Fun-Fact. Der Film ist in Deutschland in der 62 rausgekommen und hat 11 Jahre gebraucht, bis das zweite deutsche Fernsehen das quasi ausgestrahlt hat. Muss man sich mal vorstellen, 11 Jahre. Also du guckst einen Film, wo die Schauspieler einfach ganz anders mittlerweile aussehen. Boah, absurd.
Echt, ja, komisch. Wahrscheinlich ging da in den Fernsehräten, ging da ab, das geht doch nicht, eine Prostituierte in der Hauptrolle und die sind doch einmal im Stripclub und noch im was. Das kann nicht sein, das ist kein guter Film sein. Aber doch.
Anscheinend doch, ne?
Aber anscheinend doch.
Wer hätte das gedacht? Ja, den karikierten Japaner hätte man sich sicherlich sparen können.
Absolut, absolut. Das ist ja, wie gesagt, auch alle Beteiligten am Film sehen das ja ähnlich, dass der nicht mehr wirklich... dass es nicht die beste Idee war. Aber wir gehen jetzt zum zweiten Film über, den wir uns angesehen haben, Do the Right Thing, der diesmal etwas, ganz klar ein offensives, rassenthematisches Thema hat mit den schwarzen Afroamerikanern in Amerika und wie sie in ihren Vierteln leben. Und der ist natürlich auch ein Klassiker in diesem Black Cinema, so ein Genre, wo viel um Gewalt geht und Vorurteile und Rassismus. Und es wurde von Spike Lee inszeniert und man sieht dort halt ein Viertel, das innerhalb der Film
Brooklyn, glaube ich, war das.
Brooklyn oder New York. Ja, Brooklyn, New York, genau. Und das spielt halt der Film grob an einem Tag.
Und dem heißesten Tag des Jahres.
Den heißesten Tag des Jahres, genau. Und man folgt halt einem Pizza-Lieferanten, der dort halt, ja, der sozusagen grob die Hauptfigur ist, aber der Film kann sich nicht so ganz entscheiden, wer jetzt groß die Hauptfigur ist. Es gibt verschiedene Figuren, die immer wieder auftreten und dort halt die Geschichte vorantreiben.
Das Erste, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, für mich hat das sehr wie eine Art Theaterstück gewirkt, weil dadurch, dass sie ja immer so in diesem Viertel bleiben, also eben nicht direkt ein Kammerspiel, aber es hat dadurch sehr, also die Sets haben für mich sehr theatermäßig gewirkt.
Also man muss den Film nicht groß verändern, um ihn fürs Theater tauglich zu machen.
Ja, genau.
So ein bisschen, bei Netflix The Get Down gesehen hat, ist so ähnlich, außer dort, dass bei Do the Right Thing nicht gesungen wird. Also es ist einmal so diese eine Location und es sieht sehr, sehr künstlich aus. Also teilweise stehen die Schauspieler so im Schatten. Also du hast so einen richtig schönen Schatten und die sind halt komplett beleuchtet so im Gesicht irgendwie. Und das hat so eine Atmosphäre, als ob das so ein Theater ist. Ich
muss auch sagen, dass es halt eine sehr offensive Regie ist, weil auch teilweise so schräge Kameraperspektiven sind.
Sehr viel.
Es sind Zooms direkt auf die Gesichter, wenn irgendwas ja Wichtiges scheinbar passiert. Das ist auf jeden Fall kein so ein Drama, was so lapidar läuft. Deswegen, ich fand es ja sehr interessant, dass ja am Anfang passiert gar nicht so viel. Da dachte ich mir irgendwie, wann kommt denn jetzt der große Konflikt? Aber das kommt erst so nach und nach, entwickelt sich da so halt diese Studie über, wie entsteht Gewalt, kann man sagen, ist so das große Thema. Und da fand ich es halt sehr interessant, diese Art von Regie, weil die ist sehr anders, als wie man es kennt, weil diese
Zoom. Allein diese schräge Kamera.
Und diese schräge Kamera, das fällt total auf, ja.
Irgendwo auffällig, aber auch anstrengend, weil du bist halt gewohnt, einfach dieses zentrale, horizontale Bild zu haben. Und dieses, irgendwann habe ich bei mir gemerkt, dass ich anfange, so schräg zu gucken, weil ich das Bild wieder herrichten möchte. Es ist schon witzig, dann so von der Betrachtungsweise.
Ich fand gerade diese Konfliktentwicklung sehr faszinierend, weil es eben so lange dauert und du ja eigentlich mit so einer sehr bunten Nachbarschaft konfrontiert bist, wo es ja an sich, also natürlich gibt es Spannungen und nicht alle vertragen sich, aber es funktioniert. Ja, also es ist eine sehr, da ist dann der Italiener, der da so eine Pizzabude hat, ja, mit seinen zwei Söhnen. Und da gibt es sicherlich Spannungen, aber an sich fühlt man sich wohl in der Nachbarschaft, man kennt sich und es ist halt eine sehr multikulturelle Gemeinschaft so. Und das aber ist ja lange so.
Das wird halt explizit ausgelebt. Warum? Also auch quasi der Film, wir den ausgewählt haben, er zeigt einfach, also die Stereotype, die es existieren, die zeigt einfach deutlich und künstelt nicht. Also es gibt Italiener, die sind Italiener, die essen Spaghetti und Pizza und sind, haben einen komischen Kleidungsstil. Also du hast, vor allem, weil bei einem Italiener hatte ich sofort dieses Bild von Sopranos im Kopf. Also das ist so von diesem Kleidungsstil, also Trainingsanzug irgendwie und so. Dieses weiße Feinripp-Unterhemd, was die auch teilweise dann anhaben. Du hast dich sofort dann wiedererkannt. Also du hast sofort eine Orientierung. Oder es gab dann Koreaner, glaube ich, waren da Südkoreaner. Mhm.
Die hatten noch einen Laden.
Die hatten so ein mega aufgeräumtes Geschäft. Also die sind halt die Fleißigen, die dann halt trotz der Arbeitslosigkeit, die vorherrscht, warten die halt, die ja immer noch einen Job haben. Die Hispanos, die dann irgendwie rumsitzen, die Schwarzen, die dann irgendwo, weiß nicht, in der Hood rumgangstern quasi.
Und die einzigen Weißen sind die Polizisten.
Genau. Ja. Und die Polizisten waren auch so klischeehaft, diese mega Sonnenbrille, der
Schnauzer.
Genau. Und das so riesig weiß. Und das ist halt so, man bedient die Klischees, aber man geht so offen damit um, dass es halt angenehm ist zu schauen.
Ich finde auch dann diese sehr gut, dass diese Stereotype, die halt die Charaktere haben, diesen Rassismus, der sich halt widerspiegelt, dass das jetzt nicht auf eine Gruppe ist oder bestimmte Figuren sind, sondern dass einfach jeder hat irgendwo Vorurteile über die andere Gruppe, die Italiener über die Schwarzen über die Italiener. Und da ist einfach jeder hat Schuld an dem Konflikt oder an dem Streit oder wenn da etwas ausbricht. Das fand ich wirklich sehr gut dargestellt, dass da wirklich keiner ist unschuldig, sondern jeder hat da sein Päckchen mitzutragen und jeder hat irgendwo seine Vorurteile in sich. Und es gibt keinen klassischen wirklichen Helden, den Guten. Das fand ich sehr, sehr gut, dass auch die Hauptfigur jetzt nicht irgendwie der Strahlemann ist.
Nee, gar nicht.
Ist er Spike Lee selbst?
Oder? Spike Lee selbst, ja. Noch ganz, ganz jung, oder? Der sieht ja irgendwie aus wie 25 oder.
Nicht so richtig. Ja.
Da müsste, glaube ich, so um die 30 gewesen sein, so um die Zeit. Und ich habe mal ein Zitat von ihm noch gelesen, dass er kein verlogenes Bild darstellen wollte. Also gern die Politik benutzt er das Bild, dieses Handgeben und das wird ja alles gut und man muss ja einfach nur miteinander reden. Und der Film zeigt explizit, dass man das Reden einfach irgendwann auch nicht hilft und nicht funktioniert und da muss quasi zur Tat gegriffen werden.
Auch ein sehr, sehr unangenehmer Film auf jeden Fall, der in gewissen Szenen dann wirklich schwer anzuschauen ist, weil dann wirklich mit diesen Kameraperspektiven und es wird rumgeschrien und irgendwie, man will irgendwie, dass sich die Situation jetzt auflöst, aber es passiert irgendwie auch nicht. Es gibt ja auch die ist auch, glaube ich, relativ berühmt, die Szene, wo dann wirklich auf die einzelnen Charaktere gezoomt wird und dann sagen die ganze Zeit rassistische Ausdrücke in die Kamera. Also das ist auf jeden Fall ein sehr politischer Film, kann man sagen, der eine deutliche Botschaft mitgeben will und auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Vertreter dieses Black Cinema Genres ist und das ist ja Spike Lee ja sowieso dann sehr, sehr engagierter Regisseur und Filmemacher, deswegen den sollte man auf jeden Fall, glaube ich, auch mal gesehen haben, auf jeden Fall, wenn man sich dafür interessiert.
Ja, auf jeden Fall, der eskaliert zum Schluss richtig, also ich saß so mit offenem Mund vom Sofa und dachte,
Man hat es gar nicht erwartet.
Nee. Wie gesagt, weil das dauert wirklich eine ganze Weile, bis er zu dieser Konfliktauflösung dann wirklich kommt und was dann wirklich passiert. Da fand ich ihn teilweise davor ein bisschen, hätte ihn ja ein bisschen kürzer gehabt. Aber dadurch hat es natürlich seine Wirkung erst gehabt, dass es erst so nach und nach aufgebaut hat.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und es zeigt halt genauso, Ilja hatte gesagt, dass Reden nicht immer hilft, aber man sieht halt auch, dass Gewalt, also in dem Maße halt auch nichts bringt, weil es ja alle nur noch mehr auseinanderdriften lässt und daraus dann halt im Endeffekt noch mehr Gewalt und Prügelei entsteht.
Aber Gewalt kann auch irgendwo ein Neuanfang sein. Also es gibt jetzt ja auch, nicht so viel zu verraten. Es gibt dann halt irgendwie dieser Neuanfang ist dann sehr klar sichtbar. Es geht dann um schwarze Aktivisten, die dann an eine bestimmte Wand kommen, wo es dann in diesem Film drum auch geht, also was auch der Eingang des Films ist, was quasi an Bedeutung hat, warum auch diese Pizzeria eine Bedeutung hat. Also es ist schwierig, da eine bestimmte Moral rauszuziehen, ja. Aber es ist halt, ja, weiß nicht, irgendwie, es hat mich schon gefesselt.
Irgendwann. Auf jeden Fall, ja. Also der stellt viele, viele Fragen, der Film. Kann nicht alle natürlich beantworten, aber regt auf jeden Fall an zum drüber nachdenken.
Habt ihr denn den Schauspieler von Gustavo Fring aus Breaking Bad entdeckt?
Nee, den habe ich nicht entdeckt.
Wir haben lange nach ihm gesucht.
Wo ist er?
Es ist der Aktivist. Der sich darüber aufregt. Ja,
mit der Brille.
Warum, ist das?
Ja. Warum in der Pizzeria keine schwarzen Aktivisten hängen? Oder berühmten Persönlichkeiten?
Ja, das ist ja gut, das ist auch schon 20 Jahre her. Der Film kam, glaube ich, Anfang 90er Jahre.
89.
Ja, und das Schöne an diesem Film ist, wenn man sich jetzt so auf den Straßen umschaut.
Dann ist alles gut.
Man könnte, also das ist so von den Klamotten her, so sehen Hipster heute auch wieder aus.
Das stimmt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass der heute noch brandaktuell ist. Also gerade wenn es dann auch Richtung Polizeigewalt geht. Da kann man den heute, wie wahrscheinlich auch noch in 10, 15, 20 Jahren spielen.
Gerade wenn man jetzt nach Amerika guckt, wo diese Black Lives Matter Demonstrationen ja auch wieder aufgeflammt sind. Also es ist durchaus noch sehr aktuell, auch nach 20 Jahren.
Und halt eine sehr, sehr eigenwillige Regie, wo sich wirklich mal lohnt, den anzugucken. Ja. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal zu einem, ich würde mal sagen, diskussionswürdigen Film, der vielleicht eher auf der unteren Skala der Beliebtheit ist. Aloha.
Ja.
Aloha. Aloha. Schon der Titel ist schon
vielversprechend.
Beliebig, könnte man sagen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich gar nicht so, weil ich glaube, das ist nicht so ein bekannter Film. Obwohl viele, viele Stars mitspielen. Aber der war auch ein großer Flop, also hat auch 20, 30 Millionen weniger eingespielt, als er eigentlich gekostet hat. Deswegen ist er sehr verdient. Unbekannt. Man könnte sagen, er hat es wahrscheinlich verdient. Es geht nämlich um Bradley Cooper, der dort einen Militärlieferanten spielt oder jemanden, der fürs Militär arbeitet und in Hawaii dort einen Auftrag bekommt und dort halt sich so einen Deal mit den Hawaiianern machen muss, damit ein Satellit ins All geschickt werden kann und er bekommt dabei halt eine junge, hübsche, was ist sie? Sie ist, glaube ich, Pilotin?
Ja, genau.
Pilotin, an die Seite gestellt, ein bisschen auf sie, auf ihn aufpasst.
Captain ist sie, was auch immer das im Deutschen ist.
Von Emma Stone, aka Mark.
Darüber reden wir noch hier, über den Emma Stone-Hate. Aber genau, und dann geht's halt, wie gesagt, ist das auch eine Rom-Com im relativ klassischen Sinne, also auch eine Dreiecksbeziehung, weil Bradley Coopers Figur dort in Hawaii, dort lebt auch die Ex-Freundin von ihm mit einer Familie, auch schon mit zwei Kindern und einem neuen Freund oder einem neuen Mann.
Was
für eine Konstellation, ganz viel Konflikt.
Ich möchte kurz anmerken, dass sogar Bill Murray in diesem Film mitspielt.
Ja, Bill Murray, Alec Baldwin spielt mit.
Ja, genau.
John Krasinski, ja, John bekannt Krasinski. Hier aus dem amerikanischen Office.
Ja.
Dann Rachel McAdams als Ex-Freundin. Genau. Also starbesetzt.
Nur große Namen.
Auf jeden Fall. Also an sich kann da nicht so viel schief gehen. Der Regisseur und Drehbuchautor hat auch Almost Famous gemacht, beispielsweise, das auch ein schöner Film ist. Also, aber man kann sagen, der Film funktioniert hinten und vorne nicht.
Es ist komplett gegen den Baum oder die Wand oder gegen alles gefahren, kann man
das eigentlich
sagen.
Das Lustige ist, bei dem Sony-Leak, den es vor ein paar Jahren gab, sind ja ein paar interne E-Mails rausgekommen. Und da gab es halt auch eine Produzentin, wo wirklich dann man mitbekommen hat, wie sie im internen E-Mail-Schreiben kam, wirklich raus, dass sie gesagt hat, ich mache das nie wieder, wenn das Drehbuch scheiße ist. Aber halt bekannte Stars, ich habe bekannte Stars und einen bekannten Regisseur, der schon gute Arbeit geliefert hat, aber wenn das Drehbuch scheiße ist, dann mache ich keine Filme mehr.
Die kannten sich ja auch, glaube ich, der Regisseur und die Sony-Frau kannten sich ja, glaube ich, dadurch war das ja eher so ein Freundschaftsdienst, so wie ich das verstanden hatte, war auch absurd, einfach absurd, wie der Film.
Um das Ganze nochmal ein bisschen aufs Whitewashing zu leiten, die Rolle von Emma Stone, die Rolle, die sie spielt, ist zu einem Teil zumindest Hawaiianerin.
Genau, zum Teil Hawaiianerin, zum Teil Chinesin und dann der andere Teil dann amerikanisch.
Genau, und gespielt von Emma Stone. an dem Punkt wird es dann schon ein bisschen unglaubwürdig und etwas auch schwer verständlich, wie dann Emma Stone. Also die fahren dann in so eine Wohngegend, wo halt Natives sozusagen wohnen, Hawaiianer, zu so einem König. Also Emma Stone und Bradley Cooper zusammen. Und Emma Stone rastet dann extremst aus über die Kultur und findet das alles total super, diese ganze hawaiianische Tradition. Und fängt an, mit hawaiianischen Wörtern um sich zu schmeißen. Und das kann man ihr leider nicht mehr so richtig abkaufen. Dann wirkt halt immer so ein bisschen lächerlich.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum sie das gemacht haben. Die hätten doch einfach auch sagen können, die ist halt nur mal in Hawaii vielleicht, ist vielleicht in Amerika geboren, hat dort einige Jahre gelebt, aber ist dann halt viele Jahre nach Hawaii gegangen. Und deswegen
das verbunden, hätte mehr Sinn
warum
gemacht,
noch ja. Chinesin und Ursprungs-Hawaiianerin, das macht dann irgendwie total keinen Sinn.
Es gibt da so eine Szene, wo die dann im Hubschrauber sitzen und wo die dann erzählt, wie dass sie halt Hawaiianerin ist. Und dann hat sie ja dann irgendeinen Ausspruch, Hawalaka oder sowas. Oder irgendwas sagt, die Hawaiianisches.
Hawalakali.
Zum Beispiel.
Genau.
Und es wirkt einfach unglaublich aufgesetzt. So, als ob ich jetzt zu dir, Martin, sage, du bist jetzt schwarz. So, und das ist ja, so ein bisschen so ein halbes Black- oder Yellow-Facing. Also, dass man halt irgendwie die Leute irgendwie in Rollen reinversetzt, die für die einfach gar nicht geschrieben sind. Also, vielleicht hätte man doch das Ganze zumindest nicht Hawaii spielen lassen können. Also, hätte ja doch irgendwie eine x-beliebige Insel sein können oder irgendwo.
Und das ist ja immer nur die Spitze des Eisberges, der Probleme, die der Film hat, weil, wie gesagt, die Figuren funktionieren für mich einfach überhaupt gar nicht. Weil Bradley Cooper soll ja eigentlich auch so ein, der hat mal einen Kriegsdienst geleistet und hat dort auch einen Unfall gehabt und soll dann halt ein Wrack spielen. Also wird immer wieder gesagt, dass die Bradley Cooper-Figur ist ein emotionales Wrack. Dem kann man
aber nicht halt keins.
Aber der ist halt keins im Film. Der macht Witze. Der ist charmant, wie halt Bradley Cooper nun mal ist. Und
grinst gerne in die
Kamera. Also, hä? Warum? Ja, aber der Film sagt ständig, dass er ein Wrack ist. Aber das macht der zeigt es aber nicht. Er zeigt es nicht.
Ich finde auch diese Dreiecksbeziehung, die dann so aufgemacht wird zwischen Bradley Cooper, Emma, nicht so Emma Stone, aber zwischen seiner Ex und ihrem neuen Ehemann. Also diese komische Situation, dass da zwischen den beiden Exen irgendwie noch Liebe da oder irgendwas noch übrig ist und Bradley Cooper auch sehr viel da ist, Sachen im Haus repariert und der neue Mann halt sehr selten das. Und er spricht auch nicht. Der kommt immer nur und haut Bradley Cooper so auf die Schulter, guckt sehr lange, sehr intensiv und geht wieder. Und das ist alles so, das ist sehr unglaubwürdig.
Ja, also dieses Drehbuch ist einfach schlecht. Es ist auch nicht ganz so gleich in der ersten Szene. Wird ein Twist angekündigt, den kann niemand voraussehen.
Oh mein Gott.
Das hier ist meine Tochter, sie ist 12 Jahre alt und das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war vor 13 Jahren. Ist wirklich so direkt nacheinander, fragt man sich,
Was könnte das sein?
Was für ein Twist könnte der Film gegen Ende kommen? Deswegen, also wirklich, die Figuren funktionieren nicht, er ist überhaupt nicht wirklich charmant oder witzig, obwohl er halt so tolle Stars an sich haben, die das eigentlich können. Aber
der Soundtrack ist aber ganz nett, finde ich. Also die Musik, die da ausgewählt ist, so, hat mich so ein bisschen so an so Zach Braff-Style erinnert, so relativ emotional, so melancholische Musik, die gut zu dem Setting passt.
Ja, aber das fand ich halt auch wieder so ein bisschen, dass da nur so Ukulelenmusik im Hintergrund läuft.
Ja, ist natürlich auch so ein hawaiianische Musik, klassische, genommen. Und ich finde auch, Bill Murrays Rolle ist irgendwie auch nur eine Selbstparodie. Also er spielt halt Bill Murray.
Ist einfach, damit Bill Murray noch mit im Film
ist. Ja, richtig, damit sie ihn haben, damit sie sagen können, wir haben ihn.
Und dieses schlusseskalierende Moment, wo sie dann diesen Satelliten da hochschicken und
da noch unnötig.
Wollen wir es verraten? Ist es ein Spoiler?
Nein, ich würde nicht sagen. Wir können wirklich andeuten, dass es da Stress gibt mit den Satelliten.
Es gibt eine Komplikation. Mehr möchte ich
jetzt nicht. Und da gibt es noch einen Hacker im Hintergrund.
Kann das ganz krass.
Ganz krass sein, ja.
Also,
gibt es bei Netflix, also wenn man einen richtig schönen Trash-Abend verbringen möchte.
Wenn ich mal so einen Filmunfall anschauen will, dann kann das gerne machen mit dem Film. Aber es ist so wirklich zu empfehlen, der ist wirklich auch einfach langweilig.
Der ist wirklich schlimm.
Es ist wirklich faszinierend, dass bei den Schauspielern, die man zur Verfügung hatte, so einen langweiligen Film zu schaffen. Ganz, ganz merkwürdig.
Ich möchte noch mal kurz festhalten, dass wir, das ist, glaube ich, das erste Mal, oder, dass wir nichts Gutes an einem Film gefunden haben.
Ich finde die Musik ganz toll.
Okay, gut. Entschuldigung.
Aber ich finde diesen Kontrast richtig krass. Also, du hast vor 60 Jahren fast, mindestens 50, Breakfast at Tiffany's gehabt, wo gut du sagst, okay, Whitewashing und so in diesen Bereich, ne, also dass man Schauspieler einsetzt, die man ein bisschen mehr kennt, als irgendwie wirklich die der Ethnie entsprechen. Dann hast du dann 89 Do the Right Thing, wo es halt geht, wo man sagt, okay, irgendwie, Filme können auch funktionieren, ohne dass du wirklich so die Schauspieler unbedingt einen Weißen da einsetzen musst. So, und dann hast du wieder 2015, da hast du Aloha und denkst, why? Also es ist so, als ob du einfach nochmal irgendwie so eine Zeitmaschine gestiegen bist und denkst, Alter, wir sind immer noch in der weißen Welt, wo einfach nur weiße Menschen über weißes Zeug reden und nur irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen gefühlt ist. Und diese Dramatik im Leben einfach nur, oh Gott, mein Finger tut weh, aber oh, das ist nicht so toll. Das ist krass, also ich fand das so krass, weil dieser Kontrast, also wir haben diesmal wirklich mal so ein paar Filme ausgewählt, das da ist. Und ja, scheiße ist.
Um es in dem Sinne nochmal politisch zu machen, kann man ja dann wahrscheinlich dieses Jahr oder ab diesem Jahr nur drauf hoffen, dass mit Donald Trump auch die Filmbranche ein bisschen aufgerüttelt wurde. Und sowas, keine Ahnung, ihre, naja, solche Sachen. Schwierige politische Zeiten sind ja immer sehr fruchtbar für Kreative.
Das stimmt.
Also wir in dem Sinne vielleicht ein bisschen weiter voranschreiten in den nächsten Jahren. Und man ja auch mit den diesjährigen Oscar-Nominierungen sieht, dass nicht nur weiße Schauspieler nominiert sind, sondern eben auch viele gute schauspielerische Leistungen von schwarzen Schauspielerinnen gibt zum Beispiel.
Aber ich möchte da noch einen kleinen Tipp geben. Also wenn jemand jetzt wirklich Aloha sehen möchte, weil er Hawaii so toll findet, dann lieber The Descendants angucken. Der ist mit George Clooney, der spielt auch in Hawaii. Und das ist wirklich ein Drama, was funktioniert und wirklich ein schöner Film ist. Also wenn man da Lust hat auf diese Atmosphäre, dann lieber den anschauen als Aloha.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
Ja, noch mit was Positivem, doch hoffentlich geendet.
Damit gehen wir aus der Sendung. Ich bin am Ende. Ich habe keine Worte mehr.
Nein. Gut, dann sind wir jetzt am Ende des Filmkranzes angekommen und auch am Ende der Filmmagazin-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Deswegen können wir uns jetzt nur noch verabschieden. Ich hoffe, ihr habt einen kinoreichen Monat und geht viel.
Eine schöne Oscar-Nacht.
Eine schöne Oscar-Nacht, ja.
Ich werde schlafen.
Ich schaue mir das wieder komplett an.
Das schaffe ich nicht mehr. Ich bin zu alt.
Tja.
Und damit geben wir ab.
Nach Hollywood.
Ja.
Und die machen das jetzt mal richtig.
Genau. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Das Filmmagazin. Mit dem Podcast Hinter die Kulissen.